So, einen reich gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Vielen Dank. Es werden ja immer mehr, das erfreut uns alle, denke ich, sehr, sehr. Letztes Mal hatten wir das Thema, wenn ihr euch erinnern könnt, wer braucht ein Opfer? Und ich habe es geschafft, eine CD noch zu brennen und die habe ich mitgenommen, die werden wir euch wahrscheinlich mitgeben, dass ihr das, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das anhören, was wir letzten Sabbat besprochen haben hier. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, ich hatte mehrere Themen zur Auswahl. Und ich habe immer während der Woche sehr wenig Zeit, Predigten auszuarbeiten. Und so muss ich mich immer auf eine kurze Zeit beschränken und dann setze ich meine Predigten zusammen. Es sind eigentlich Dinge, die ich im Laufe der Zeit in meinem Studium schon immer wieder gehört habe, die ich in meinem Kopf schon ausgearbeitet hatte und die bringe ich dann, diese Gedanken, aufs Papier. Aber ein Gedanke, was ich dachte, was gut wäre für uns alle, da jetzt auch Bruder Istvan und Schwester Ingrid hier sind mit uns, wäre, dass wir ganz einfach einige Dinge wiederholen, die wir bereits kennen. Und es ist manchmal sehr gut, von Zeit zu Zeit einiges wieder neu zu bekräftigen, dass wir uns daran erinnern, welche Hoffnung wir überhaupt haben. Was uns ganz am Anfang so bewegt hat, als wir die Botschaft gehört haben. Und ich denke bei mir auch, ich muss immer sehr stark aufpassen, dass ich das ganze Bild, dieses Panorama im Kopf behalte und nicht verliere, was ich mir von Anfang an, nicht ich mir, sondern was mir der Herr gezeigt hat, von Anfang an. Und das ist das Thema heute. Vielleicht haben wir einige Gedanken nicht gehört, nicht vielleicht, sondern ich bin mir sicher, dass wir einiges aus der Perspektive noch nicht gehört haben. Aber es ist sehr wichtig, dass wir eben gerade diesen Gedanken tief betonen, weil dieser Gedanke der Gedanke ist, der uns von Anfang an in seinen Bann gezogen hat, wenn ich das so sagen kann. Und ich habe das immer wieder gehört, dass dieser Gedanke so sehr bewegt, wenn man es verstanden hat. Ich will also ganz allgemein über das Kreuz Christi sprechen. Das Kreuz Christi, was bedeutet das Kreuz eigentlich für uns? Vielleicht haben wir uns diese Frage noch nicht gestellt, weil es ein Thema ist, das uns ein wenig abschreckt, wenn wir an das Kreuz denken und wir denken uns, ja, allgemein, da geschah die Erlösung, da geschah eben der Tod Christi. Aber was wirklich ist denn das Kreuz für uns? Was bedeutet es? Wir haben viele Gedanken gehört. Ich erinnere mich an einige Geschwister, die sehr, sehr stark betonen, dass das Kreuz, wirklich das buchstäbliche Kreuz, zu meiden sei und so weiter. Ich denke, dass wir, wenn wir dort bleiben, ich habe nichts dagegen, wenn jemand das sagt. Für mich ist das, es ist ja der Glaube eines jeden persönlich. Aber ich persönlich meine, wenn wir dabei stehen bleiben und es so oberflächlich betrachten, dass das Kreuz eben dies ist oder jenes ist, begreifen wir nicht, was der Wert des Kreuzes eigentlich ist. Oder die wahre Bedeutung des Kreuzes eigentlich ist. Und so möchte ich, dass wir über die tieferen Dinge des Kreuzes nachdenken heute. Was bedeutet das Kreuz für dich und für mich? Ja, Bruder Istvan.
Schmerz, Nachdenken und Erlösung. Mhm. Die drei Gedanken kann jetzt so schmerzen.
Und das ist sehr gut, dass du das sagst. Denn gerade das ist es, was den meisten von uns sofort in die Gedanken kommt, wenn wir hören Kreuz. Es sind vor allem der leidende Jesus, der ans Kreuz genagelt ist. Und wir werden darauf noch ein wenig später eingehen. Aber wir möchten mit einem Bibelvers beginnen, bevor wir irgendetwas sagen dazu. Schlagen wir einmal Galater auf. Galaterbrief, Kapitel 6. Galater, Kapitel 6 und dort Vers 14. Dort heißt es, Paulus sagt hier etwas Gewaltiges. Er sagt, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen. Nun, wenn wir das lesen, wenn wir alle dort sind, möchte ich, dass wir über das Wort rühmen uns ein wenig Gedanken machen. Rühmen ist immer das, worauf wir stolz sind. Dessen rühmen wir uns doch. Es gibt Galater 6, Vers 14, ja. Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, sagt er. Rühmen ist immer das, worauf wir stolz sind, worauf wir uns, womit wir uns brüsten. Manch einer mag auf seine Frau stolz sein und sich rühmen. Manch einer auf sein Auto, der andere auf sein Haus oder seine Arbeitsstelle oder sonst was. Oder die Millionen, die er auf seiner Bank hat. Aber es ist das, was dich bewegt, dessen rühmst du dich. Das, was deine Zunge bewegt, wovon du die ganze Zeit sprichst, das ist genau das, dessen du dich rühmst eigentlich, worauf du stolz bist. Und was du die ganze Zeit sprichst, das offenbart, wessen du dich rühmst. Aber es ist interessant, dass Paulus hier sagt, es sei aber ferne von mir, von uns als Christen. Für uns, die wir die Gerechtigkeit durch den Glauben verstanden haben, sei es fern, uns etwas anderes zu rühmen. Und er sagt, von mir mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Es ist interessant, er sagt, er rühmt sich nur des Kreuzes. Das ist das Einzige, wessen er sich rühmt. Das Kreuz. Darauf ist er stolz. Und man denkt sich, warum denn eigentlich? Für die meisten Menschen, wie wir sagten, ist das Kreuz eigentlich ein Sinnbild der Leiden Christi. Warum sich dessen rühmen? Dass Christus gelitten hat? Was ist das eigentlich? Was will Paulus sagen? Versteht ihr, Geschwister? Wir müssen das, was wir lesen hier, müssen wir verstehen. Weil es ist das Wort Gottes und es zeigt genau das, was wir zur Erlösung brauchen. Wir müssen uns genauso, wenn Paulus sich gerühmt hat des Kreuzes, müssen wir uns des Kreuzes genauso rühmen können. Aber wir müssen verstehen natürlich, was er damit meint. Sonst können wir uns des Kreuzes nicht rühmen. Nun, für die meisten Menschen ist das eben das Kreuz ein Symbol, ein T. Nicht wahr? Ein T, das eigentlich einfach nur zwei Hölzer zusammengenagelt ein Kreuz ergeben. Für Katholiken, ich habe einmal gehört, dass Katholiken, in der katholischen Welt gibt es die sogenannten Reliquien und dann gibt es Fragmente des Kreuzes. Man behauptet, man hätte kleine Stücke von dem Kreuz gefunden, kleine Holzstücke, und dessen rühmen sie sich. Sie sagen, wer so ein Kreuz mal gesehen hat, das ist diese katholische Philosophie, wer so ein Kreuz mal, Theologie sollte ich besser sagen, wer so ein Kreuz mal gesehen hat oder berührt hat oder küssen durfte, dem werden so und so viele Jahre erlassen, eben im Fegefeuer. Und das ist diese Vorstellung, dass sie sich ein Stück Holz nehmen, aber ich habe dann einige bösen Zungen behaupten, dass es so viele kleine Stücke gibt bereits auf der Welt mittlerweile, dass es viele Dutzende von Kreuzen gibt. Also viel mehr als nur ein Kreuz, sondern es sind so viele kleine Stücke vorhanden, dass wenn man die zusammensetzen würde, man würde ja viele Kreuze erhalten. Und das ist irgendwie ein Dilemma, was sie dort haben. Denn jeder rühmt sich dessen, wenn es um Reliquien geht, dass er ein Stück davon besitzt. Und deswegen haben so viele sich dem Wahn hingegeben und haben gesammelt und gesammelt und mittlerweile gibt es mehr Kreuze als nur eins. Welches ist das Kreuz Jesu? Aber die Menschen betrachten dieses Kreuz aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber wie betrachtet Paulus das Kreuz? Das ist für uns wichtig. Paulus rühmt sich des Kreuzes, lesen wir. Für die meisten ist das nur ein Symbol, ist ein T und bedeutet nicht viel, als dass es auf die Leiden Christi hinweist oder auf die Schmerzen, die er dort trug oder auf die Nägel, die durch seine Hände geschlagen wurden und durch seine Füße und diese Stunden der Verzweiflung, die er dort am Kreuz verbrachte. Aber für Paulus ist das Kreuz etwas anderes. Für Paulus ist das Kreuz Leben. Das Kreuz ist lebendig für ihn, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Kreuz ist lebendig und dynamisch für ihn. Es lebt. Und deswegen rühmt er sich des Kreuzes. Nun, für die meisten Christen, das ist der falsche Weg, den die meisten Christen sich unter dem Kreuz vorstellen. Und das ist der Weg, der sehr wenig einen Christen auf seinem Weg zum Glauben vorwärts bringt. Sehr, sehr wenig. Wenn es ihn nicht sogar daran hindert. Indem sie also das Kreuz betrachten und die Leiden Christi sehen. Ich hoffe, dass ihr das jetzt ganz genau versteht. Sie schauen sich das Kreuz an. Hier wird jetzt verglichen, ihr werdet während der Predigt sehr oft alt gegen neu hören. Was unsere alte Auffassung war, unsere aller Auffassung, wie wir drin sitzen. Und die neue Auffassung, die wir jetzt bekommen haben, dieses klare, frische Verständnis über das Evangelium, in dem wir die Gerechtigkeit durch den Glauben verstanden haben. Also ich vergleiche immer wieder alt gegen neu, damit wir erkennen, klar erkennen können, was sich gegenüber dem Alten verändert hat. Denn sehr oft kam die Frage an mich heran, ja, Moment einmal, was ist denn anders an dem, was du jetzt sagst, und dann zwischen dem, was du jetzt sagst und dem, was du davor gesagt hast? Was ist denn jetzt anders? Oder was du geglaubt hast bezüglich des Evangeliums? Genau das ist es. Genau das ist unser Thema heute. Was ist der Unterschied? Nun, die meisten Christen schauen sich das Kreuz an. Sie sehen die Leiden Christi. Sie sehen, wie unendlich große Qualen er dort erlitten hat. Wie schrecklich die Schmerzen waren, die er dort ertrug. Wie verzweifelt er dort war. Was er alles auf sich nahm und die Dornenkrone auf seinem Haupt, wo das Blut dann über seine Wangen floss. Und die Schmerzen, als sie ihm die Nägel durch die Hände trieben. Und diese qualvollen Stunden. Und man betrachtet dieses Kreuz und viele, viele Christen denken sich, und das ist jetzt der Schlüssel, das haben wir alle gedacht. Ja, Christus hat sehr viel gelitten. Aber weil er so viel gelitten hat für mich, sollte ich doch jetzt auch für ihn leiden. Das ist genau das, was wir uns denken, nicht wahr? Aber das Kreuz soll uns nicht motivieren. Es soll uns nicht motivieren, dass wir versuchen, für Christus das zu tun, was er für uns getan hat. Das Kreuz ist nicht ein Symbol, wodurch wir motiviert werden, Christus zu kopieren. Christus nachzuahmen. Wir sehen seine Leiden, wir sehen, was er alles getan hat, und wir denken uns, so eine riesengroße Liebe. Und das stimmt. So eine riesige Liebe. Oh, ich fühle, ich muss auch etwas tun für ihn. Und das ist der falsche Weg. Ich möchte diesen Weg als den falschen Weg bezeichnen. Denn dieser Weg führt nirgendwo hin. Dieses Weg des Kopierens. Dieser Weg des Nachahmens. Das ist das, was wir geglaubt haben. Das Kreuz zeigt uns das unendlich große Opfer auf. Die Leiden Christi. Und dadurch werden wir motiviert, indem wir diese Leiden betrachten und versuchen, Christus nun nachzuahmen. Wir versuchen, ihn nachzumachen. Und für ihn auch etwas zu tun. Auch ein wenig zu leiden. Das möchte ich den falschen Weg nennen. Nun, das neue Verständnis von Gerechtigkeit durch den Glauben, das neue Verständnis des Evangeliums, hat uns einen vollkommenen, ich habe das Wort schon erwähnt, früher, ganz am Anfang noch, führt uns zu einem vollkommenen Paradigmenwechsel. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt. Ein Paradigmenwechsel. Paradigma ist mein Verständnis. Sind meine Gedanken. Und ein Paradigmenwechsel ist demnach ein Wechsel der Vorstellung, ein Wechsel meiner Vorstellung, eine vollkommene Veränderung meiner Denkweise über etwas. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und ich beziehe dieses Wort sehr gerne auf das Evangelium, weil es ist genau das, hat stattgefunden, als wir die Wahrheit erkannt haben. Eine vollkommene Änderung der Auffassung über das Evangelium. Wie damals, und ich habe auch das erwähnt, wie früher im Mittelalter, da dachten die Leute, dass die ganzen Sterne und die Sonne sich um die Erde dreht. Die Erde steht still und alles dreht sich darum. Und man hat das immer so aufgezeichnet, als wäre das jetzt die Erde. Und die ganzen Sterne gehen dann, drehen sich um die Erde und gehen irgendwann und verschwinden hinter der Erde. So wie ein Märchen, wie Kinder das auffassen würden normalerweise. Verschwindet und am Morgen erscheint das wieder, weil das kommt dann auf der anderen Seite raus. Aber dann kam dieser Mann namens Kopernikus, und ich glaube, es war Kopernikus, der dann gesagt hat, nein, es ist total verkehrt, wir müssen unsere Vorstellung vollkommen ändern. Nein, alles dreht sich um die Sonne, die ganzen Planeten, die Sterne und auch unser Planet dreht sich eigentlich um die Sonne. Und für die Menschen damals, die das so gedacht haben, dass die Erde, dass alles sich um die Erde dreht, war das eine vollkommene Neuheit. Die haben das nicht verstanden. Und eigentlich war ja Kopernikus nicht der Erste, der das herausfand. Das wussten die Menschen ja davor schon längst. Nur ging dieses Wissen verloren. Und jetzt wurde es wiederentdeckt durch einen, der ein wenig nachgedacht hat. Und die ganze Welt musste umdenken. Komplett alles, was sie bisher über die Sterne dachten, was sie ihre ganzen Rechnungen anbelangte, musste geändert werden, weil das war verkehrt. Und so ist auch, so ist es, oder so ähnlich ist es mit dem Evangelium. Wir haben bislang gedacht, dass es um eine Kopie geht. Wir müssen Christus kopieren und nachahmen. Er hat gelitten. Wir sehen seine Liebe durch seine Leiden. Wir sehen die Liebe des Vaters durch das große Opfer seines Sohnes. Und jetzt beginnen wir, ihn nachzuahmen, weil es uns so sehr motiviert. Es hat mich motiviert. Es hat mich sehr, sehr motiviert. Aber alle meine Bemühungen, ihn zu kopieren, waren natürlich vollkommen umsonst. Weil ich ihn nie kopieren kann. Jetzt kommt das neue Verständnis. Und durch dieses neue Verständnis verändert sich alles in meinem Leben. Durch dieses Verständnis verändert sich mein Verständnis über meine Beziehung zur Sünde, meine Beziehung zum Leben, meine Beziehung zum Ich, zu mir selbst, meine Beziehung zu meinen Mitmenschen, mein Verständnis über Geschichte, über die Zukunft, über den Himmel, meine Beziehung zu Gott, alles komplett verändert sich. Vollkommen. Das ist etwas, was ich gerne hätte, dass es in unsere Sinne hineingeht und unsere Herzen erfüllt. Dass mit diesem neuen Verständnis plötzlich alles sich ändert. Es ist nichts mehr so, wie es mal war. Ich hoffe, jeder kann das. Und ich weiß gar nicht, wie ich dieses Feuer in eure Herzen hineinlegen soll. Das kann ich nicht, das ist klar. Ich kann das nicht, das muss der Geist tun. Deswegen bete ich, dass wir alle ein offenes Herz haben, dass wir ein Herz haben, das empfänglich ist für diese riesige Wahrheit, die wir auch heute studieren werden. Alt gegen neu. Das alte Verständnis war also, das Kreuz ist für mich eine Motivation. Christus hat für mich so viel getan, also muss ich auch jetzt was für ihn tun. Aber für Paulus war das anders. Für Paulus, wie es hier beschreibt, war es anders. Das Kreuz tat nämlich zwei Dinge für ihn. Der Tod Jesu tat zwei Dinge für ihn. Nummer eins. Das Kreuz trennt ihn von der Welt. Er sagt selbst, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist, das ist Nummer eins. Die Welt ist gekreuzigt. Durch das Kreuz. Mit anderen Worten, er ist vollkommen getrennt von der Welt. Und Nummer zwei, und ich der Welt. Die Welt ist getrennt von ihm und er ist getrennt von der Welt. Zwei Dinge. Und das war die Realität, die Paulus hier verstand und lebte. Er war vollkommen getrennt von der Welt und die Welt hatte auch nichts mehr gemein mit ihm. Hatte überhaupt nichts mehr zu tun mit ihm. Das ist diese Erfahrung, die wir heute studieren möchten. Diese Erfahrung des Getrenntseins von der Welt. Lass mich euch sagen, es ist die herrlichste Erfahrung. Diejenigen, die das erfahren haben, ganz bewusst erfahren haben hier, die wissen ganz genau, worum es geht. Ich habe öfter gehört, wie Geschwister ihr Zeugnis abgelegt haben von ihrer Erfahrung in Christus, aber eine Sache blieb mir in Erinnerung, wo als Schwester Renate zu mir sagte, als ich das verstand damals, ich musste zur Tür hinausgehen und für mich einen kurzen Moment allein sein und ich sagte zu mir selbst, ich bin frei. Ich kann es nicht glauben, ich bin frei. Und wie herrlich das war. Und ich konnte es vollkommen nachempfinden, weil das war meine Reaktion. Ich war damals zu Hause gesessen und ich konnte es nicht begreifen. Ich war vollkommen weg. Ich war nicht mehr auf dieser Welt. Sehr oft habe ich das gehört, das war eine Sache, die ich oft gehört habe. Wenn ich nachfrage, wie geht es dem Bruder so und so, wie geht es der Schwester so und so, in einem Telefongespräch, von denen ich weiß, die sind von neuem geboren. Und dann heißt es, auch der ist nicht mehr von dieser Welt. Den erkennt man kaum wieder. Der lebt gar nicht mehr hier auf der Welt. Der singt nur noch, der spricht, sagt die Psalme auf, betet die ganze Zeit, sogar in der Nacht, wenn er aufsteht. Ich genug, sei der Herr. Die Welt hat sich vollkommen geändert. Vollkommen anders geworden. Also, Paulus war getrennt von der Welt. Und die Welt war getrennt von ihm. Was hat ihn frei gemacht? Was sagt dieser Vers? Was hat ihn denn frei gemacht? Was hat ihn von der Welt getrennt? War es denn harte Arbeit? War es Disziplin? Hat es hart versucht, stark versucht, mit all seiner Kraft? Hat er sich angestrengt dabei? Das steht nirgendwo in diesem Vers. Das ist das Problem, das wir mit dem andersartigen Evangelium haben. Hier haben wir das neue Evangelium, oder unser neues Verständnis vom alten Evangelium, das von Ewigkeiten schon da war. Unser neues Verständnis, dass wir erkannt haben, dass das Kreuz alles getan hat für uns. Das Kreuz ist die Lösung für all unsere Probleme. Und das alte Verständnis ist, das Kreuz motiviert mich. Und jetzt beginne ich besser zu werden, weil mich das Kreuz motiviert. Und deswegen muss ich das Kreuz ständig betrachten, damit ich ständig diese Motivation habe, auch mich selbst zu disziplinieren, hart genug zu versuchen. Das ist das alte und das neue Verständnis. Aber Paulus sagt hier nicht, dass ihn Disziplin von der Welt getrennt hat, dass ihn hartes Versuchen und harte Anstrengungen ihn von der Welt getrennt haben. Sondern was sagt er? Es ist der Tod. Es ist das Kreuz. Denn er sagt, ich bin gestorben. Durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Es ist eine Erfahrung des Todes. Der Tod hat ihn getrennt. Und er rühmt sich dessen, dass er gestorben ist. Nun, wir wissen, was Paulus meint. Es war also nicht seine Anstrengung, sondern es war der Tod. Der Tod, der zu finden ist im Kreuz. Und deswegen betrachten wir das Kreuz. Nicht, weil das Kreuz uns motiviert, sondern weil wir durch das Kreuz eine Realität, eine Information bekommen über eine Realität, die längst stattgefunden hat. Nur, wir müssen diese Realität glauben. Und vollkommen vertrauen darauf, dass es so ist. Warum? Weil Gottes Wort sagt es. Das ist der Unterschied zwischen Alt und Neu. Die alte Version, noch einmal, um es zu betonen, wir werden immer wieder auf das Alte und das Neue zurückkommen. Alt ist, das alte Verständnis ist, das ist das Verständnis, das die meisten Christen haben. Dass Christus für mich starb. Er starb also für mich. Er starb an meiner Stadt, anstelle von mir. Das ist das alte Verständnis. Christus starb, damit ich nicht sterben muss. Das ist doch das, was wir geglaubt haben. Ist es nicht das? Er starb, damit ich nicht sterben muss. Und das ist das Problem. Das neue Verständnis hingegen, sagt, Christus starb, um mich aufzutöten. Um mich ebenfalls töten zu können. Deswegen starb Christus. Das ist etwas vollkommen anderes. Die beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist, Christus starb, damit ich nicht sterben muss. Es ist das genaue Gegenteil. Und das Neue sagt, Christus starb, damit er mich töten kann. Er musste als Mensch sterben, damit er auch mich töten kann. Das ist das neue Verständnis. Und deswegen wiederholen wir es, damit wir wissen, woran wir glauben. Damit wir wissen, was wir überhaupt hier verkündigen sollen den Menschen. Dass wir mit Christus gestorben sind. Das neue Verständnis ist, der Tod Christi war auch mein Tod. Der Tod Christi ist mein Tod. Denn der Schlüssel dazu ist die Identifikation. Kein Ersatz. Sehr oft haben wir das Verständnis von Ersatz. Christus starb an unserer Stadt. Aber das Evangelium besagt, dass Christus starb, um mich töten zu können. Als er starb, starb ich. Das bedeutet, im Evangelium identifiziert uns der Vater mit dem Sohn. Sein Leben verschmilzt sich mit unserem Leben. Wir werden verbunden mit ihm. Wir werden eine Einheit mit ihm. Was ihm geschieht, geschieht auch uns. Was ihm geschah also damals, betrifft die gesamte Menschheit. Sonst kann er nicht der letzte Adam sein. Aber die Schrift sagt, er ist der letzte Adam, weil er der Vater aller Menschen geworden ist, der neue Vater. Nur diese Kindschaft verspielt man durch den Unglauben. Man erfährt diese Kindschaft nur durch den Glauben. Weil wenn man es nicht glaubt, wie kann es zur Realität werden in meinem Leben? Wie kann es zur Realität werden? Und wir haben viele Illustrationen gehört und wir haben versucht, das in Beispiele zu fassen, damit wir es begreifen, was es bedeutet, eigentlich zu glauben. Wenn ich nicht glaube, glaube in biblischer Form, dass im anderen Raum, sagen wir mal, es wäre so. In der Küche sitzt Bruder so und so, und den habe ich schon lange nicht gesehen und den möchte ich sehen. Ich würde nie losgehen jetzt in Richtung Küche, wenn ich nicht vollkommen davon überzeugt wäre, dass er dort drin sitzt. Oder dass er dort drin sitzen kann. Wenn ich von vornherein überhaupt nicht glaube, dass er dort drin sitzt, oder dass es überhaupt möglich ist, dass er dort drin sitzt, werde ich auch nie dorthin gehen. Deswegen wird es nie zur Realität, dass ich ihn sehe. Wir werden uns nie begegnen. Das ist das große Problem. Also es gibt viele Beispiele, die wir verwenden können. Vielleicht war das jetzt ein schwaches, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wie können wir das glauben, oder wie können wir das erhalten oder erfahren, was wir nicht glauben? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Schlüssel ist also die Identifikation, die Verschmelzung von mir und Christus. Die Verschmelzung von dir und Christus. Du wurdest mit Christus gleichgestellt, identifiziert, verschmolzen. Dadurch ist sein Tod dein Tod. Als er starb, bist du gestorben. Das alte Denken wieder sagt, der Tod Christi, ja, war sowas wie ein Geschichtsereignis. Wir denken dran zurück und wir sagen, ja, da gab es einen Mann, der gestorben ist vor so und so vielen Jahren. Und es ist nichts weiter als Geschichte. Christus starb an meiner Stadt, damit ich nicht sterben muss. Es gibt eine Strafe für die Übertretung der Sünde. Adam und Eva hätten den Tod sterben müssen. Sie sind aber nicht den ewigen Tod gestorben, weil Christus diese Strafe auf sich genommen hat und getragen hat. Er hat die Strafe auf sich genommen. Es gibt also dieses Gesetz, und das Gesetz oder die Gerechtigkeit Gottes verlangt den Tod des Sünders. Und jetzt muss diesem Gesetz Genüge getan werden. Und deswegen kam eben Christus, um diesem Gesetz Genüge zu tun, und er starb anstelle von uns, an unserer Stadt, damit wir nicht sterben müssen. Das Verlangen des Gesetzes nach einem Tod oder nach dem Tod ist nun gestillt. Dem Gesetz ist Genüge getan durch den Tod Christi. Und nun verlangt das Gesetz nicht mehr, dass ich sterbe, weil Christus an meiner Stadt gestorben ist. Das ist das verkehrte Evangelium. Aber das ist das, was die meisten Christen bis heute glauben. Christus ist gestorben, weil das Gesetz Gottes nach einem Tod verlangt hat. Und er hat für uns alle den Tod geschmeckt, damit wir nicht sterben müssen. Ist doch das, was wir geglaubt haben, die ganze Zeit über. Ich habe darüber nachgedacht, denn langsam, es war ein allmählicher Übergang, und ich dachte mir, Moment einmal, was war denn früher, was habe ich denn früher geglaubt? Ich hatte kein großes Verständnis von Gerechtigkeit durch den Glauben, aber ich hatte ein Grundwissen. Und genau das ist es, was ich geglaubt habe. Christus ist gestorben, damit ich nicht sterben muss. Das ist völlig verkehrt. Deswegen ist er nicht gestorben. Damit ich nicht sterben muss. Nein, er ist vielmehr gestorben, damit er mich tötet. Damit er mich töten kann. Deswegen ist er gestorben. Aber im alten Verständnis ist der Tod Christi mehr eine juristische Handlung. Eine richterliche Angelegenheit. Gott ist der Richter und er verlangt den Tod, weil seine Gerechtigkeit verlangt den Tod. Christus muss nun sterben. Vielmehr, also der Tod Christi ist demnach eine Exekution. Einfach eine Exekution. Christus wurde exekutiert, er wurde getötet, damit ich nicht exekutiert werden muss. Damit ich nicht erschossen werden muss. Und das ist das Verständnis, das verkehrte Verständnis. Das ist nicht das Evangelium. Das ist ein krankhaftes Evangelium, das ist das verkehrte Evangelium, das falsche. Das Gesetz fordert Blut. Christus starb, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und ich muss nicht mehr sterben. Das ist das alte Verständnis. Das Ziel dieses Verständnisses, sagen die Christen, wenn du das verstanden hast, soll es dich motivieren. Du wirst dadurch motiviert, dass du auch etwas tust für Gott. Und was ist dieses Tun? Wir versuchen gerecht zu werden vor Gott. Du sollst Gutes tun, halte die Gebote und all diese Dinge werden einem gesagt. Und die Motivation dazu, naja, man braucht ja einen Beweggrund dazu, warum ich das tue. Die Motivation ist das Kreuz. Schau mal, Christus hat auch gelitten. Deswegen musst du auch leiden. Und wenn du siehst, dass du viel leiden musst, Schau dir einfach an, wie es Christus gelitten hat. Dann wirst du schnell vergessen, deine kleinen Leiden hier. Die sind ja nichts im Gegensatz zu dem, was Christus gelitten hat. Und verkehrt verstanden, missverstanden, kann dieses Problem eben genau das, oder kann dieses Verständnis genau zu diesem Problem werden. Ich kopiere Christus. Es motiviert mich, Christus zu kopieren. Und das ist das falsche Verständnis. Früher war das Kreuz etwas, was uns motiviert hat. Heute ist es etwas, was uns befähigt. Nicht motiviert, etwas zu tun, sondern uns befähigt. Das Kreuz selbst macht die Arbeit. Das Kreuz selbst hat alles erledigt für uns. Und das ist genau das, womit die meisten Christen nicht übereinstimmen. Sie sagen, so eine Torheit. Ich kann mich hinsetzen und Däumchen drehen. Diese Menschen haben sich das Thema noch nie angeschaut, muss ich sagen. Die haben sich noch nie damit beschäftigt, so richtig. Es sind entweder sind das oberflächliche Studenten, oder sie sind aufrichtig missgeleitet oder missgeführt oder fehlgeleitet. Sind vielleicht aufrichtig, aber in ihrem Weg irgendwo haben sie eine falsche Fährte eingeschlagen, weil ihnen jemand das erzählt hat oder dies erzählt hat. Aber sie haben sich damit noch nicht aus vollem Herzen beschäftigt. Hätten sie sich geöffnet dieser Wahrheit, würden sie verstehen, was es hier heißt. Das Kreuz befähigt uns. Es soll uns auf keinen Fall motivieren, ihn nachzuahmen. Soll uns aber befähigen, alles das zu tun, was das Gesetz verlangt. A.D. Jones hat mal gesagt, er sagt, als Christus auf Erden war, das warst du. Als Christus auf Erden war, das warst du. Als er starb, starbst du. Oder bist du gestorben? Das warst nämlich genauso du. Als er starb, warst du das. Und genauso ist dieses Prinzip, haben wir gesagt, auch im Garten Eden gewesen. Adam tat die Sünde. Adam warst du. Alles, was Adam getan hat, warst du. Warum? Weil du das Leben von ihm bekommen hast. Und dieses Leben hat damals das getan. Es ist das Leben, das du heute besitzt, ist einfach nur eine Verlängerung oder eine Fortsetzung des Lebens Adams. Es ist dasselbe Leben, das damals vor 6000 Jahren im Garten Eden sündigte. Deswegen lebst du einfach nur das Leben Adams weiter. Durch den Glauben aber, seit 2000 Jahren, seitdem Christus auf die Erde gekommen ist, wurde die gesamte Menschheit auf dem Kreuz erlöst. Durch sein Leben hier auf der Erde, besser gesagt, geschah die Verschmelzung von Göttlichkeit mit der Menschlichkeit. Warum? Na, in ihm waren Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint. Sein Geist war vollkommen göttlich. Sein Leib war vollkommen menschlich. Und so kamen zwei Naturen zusammen, die göttliche und die menschliche Natur, und vereinten sich in Christus. Und so wurde eine vollkommen neue menschliche Rasse geboren. Es entstand eine neue menschliche Rasse. Damals war alles geschehen. Er hat es verschmolzen. Nun braucht er nur noch durch die Erfahrung des Todes zu gehen und wieder auferstehen, um uns Leben geben zu können, damit wir dasselbe erfahren. Aber seit dieser Zeit haben wir nicht mehr die Erfahrung Adams, des ersten Adams, sondern die Erfahrung, seit 2000 Jahren leben wir in der Erfahrung des letzten Adams. Weil es bereits Realität ist. Es ist geschehen. Er hat uns erlöst. Und das ist dieses vollkommen Neue an dem, was wir glauben. Sein Leben ist mein Leben. Ich hoffe, dass das ein wenig verständlich ist. Denn genau daran, genau das ist ja das Fundament dessen, was wir überhaupt glauben. Und das Fundament ist das Kreuz, ist der Tod, ist diese Erfahrung des Todes, durch die jeder Einzelne geht, der glaubt. Leben kann nur auf zweierlei Arten weitergegeben werden. Das haben wir schon oft gesagt. Entweder durch Geburt oder durch Schöpfung. Und deswegen, als Adam im Garten Eden war, war dieses Leben, das er lebte, weil er durch Geburt dieses Leben, durch Zeugung dieses Leben mir weitergegeben hat, ist das Leben, das ich jetzt lebe, das Leben, das Adam vor 6000 Jahren gelebt hat. Und das auch damals sündigte. Deswegen heißt es, dass als Adam sündigte, sündigte die gesamte Menschheit, sagt Paulus in Römer 5. Es ist interessant, wenn wir betrachten, wenn ich ein Beispiel nehme, nehmen wir mal Kai und Benjamin. Benjamin muss nicht versuchen, so zu werden wie sein Vater. Er muss nicht so zu versuchen, ihn betrachten und dann versuchen, so zu werden wie er, sondern er ist von Natur aus schon, hat vieles von seinem Vater vererbt bekommen. Ich hingegen, wenn ich so sein will wie Kai, was muss ich tun? Ich muss ihn kopieren, ich muss ihn nachahmen, ich muss versuchen, so zu werden wie er. Das muss Benjamin nicht. Er ist von Natur aus so. Warum? Weil er besitzt seine Gene, besitzt das Blut, er besitzt all die Erbinformationen, die Kai ihm weitergegeben hat. Aber ich besitze das nicht. So verhält sich Benjamin vollkommen natürlich, so wie sein Vater. Aber ich verhalte mich nicht natürlich. Wenn ich versuche, mich so zu verhalten wie der Kai oder so zu sprechen oder so zu denken, wäre das sehr gekünstelt. Ihr würdet es sofort merken, dass das nicht meine natürliche Natur ist. Das ist das große Problem. Leben kann nur durch Zeugung weitergegeben werden. Aber das ist auch wahr, wenn wir betrachten, wie Christus uns das Leben gegeben hat. Christus gibt uns das Leben durch Zeugung. Durch nichts anderes. Durch die Neugeburt. In dem Menschlichkeit mit Göttlichkeit vereint wurden vor 2000 Jahren. Der Erlösungsplan ist sehr, sehr interessant und sehr wertvoll. Schlagen wir mal Römer 6 auf, damit wir ein wenig was zu tun haben. Römer 6. Und lesen hier Vers 1 und 2. Wir werden hier in Römer 6 viel lesen. Wir werden da Schritt für Schritt durchgehen. Römer 6, Verse 1 bis 2. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? In der King James Version heißt es, Gott verbiete, wo er sagt, ja, das sei ferne. Gott behüte. Das ist in der heutigen Sprache, das sei ferne, wie würden wir das heute ausdrücken? Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Das geht doch nicht. Er stellt zuerst die Frage, wie sollen wir denn in der Sünde leben wollen? Und dann sagt er, ja versteht ihr nicht, das ist unmöglich. Das geht nicht. Warum? Was ist seine Begründung? Er sagt, wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollen wir noch in ihr leben? Wie soll das gehen? Wie geht das, dass wir in der Sünde noch leben, wenn wir der Sünde abgestorben sind? Und es sind hier nicht diese Sünden gemeint, wo wir die Augen verlieren von Christus und auf uns selbst schauen oder auf unsere Umgebung und der Heilige Geist kommt und macht uns aufmerksam darauf und wir sagen sofort zurück zu Christus und wir schauen wieder auf Christus. Aber wie sollen wir in der Sünde beharren? Merkt ihr, was er sagt? Wie sollen wir denn mutwillig weiterhin in der Sünde bleiben, wenn wir doch der Sünde abgestorben sind? Das geht nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, sagt er. Mit anderen Worten, er versucht hier zu sagen, wie kann ein Toter noch sündigen? Wie kann ein Toter noch sündigen? Oder um es noch einfacher auszudrücken, wie kann ein Toter denn leben? Wie kann ein Toter leben? Ein Toter lebt nicht. Genau das versucht er auszudrücken. Wie können wir in der Sünde beharren? Das geht doch gar nicht. Wir sind in der Sünde abgestorben. Ein Toter lebt nicht. Aber die menschliche Vernunft sagt, aber ich lebe doch immer noch. Ich bin doch immer noch hier. Und das haben wir sehr oft gehört. Aber es bin doch immer noch ich. Ich stehe hier. Ich kann diesem Wort nicht glauben. Ich weiß nicht, was das hier sagt. Vielleicht verstehe ich das falsch. Was sagt es hier? Warum heißt es hier, ich bin tot? Ich lebe doch noch. Und das ist das Problem von vielen Menschen, dass sie das nicht verstehen. Nun, es ist interessant. Die Menschen sagen ja, der Beweis dafür ist sogar, dass ich heute Morgen noch gesündigt habe, mag keiner sagen. Heute Morgen war ich noch genauso dort und habe dieselben Dinge getan, die ich davor getan habe. Wie kann das also sein? Für ihn ist ein klarer Beweis, das geht doch gar nicht. ich war doch gerade noch in der Sünde, also kann dieses Wort irgendwie nicht stimmen. Aber Gott sagt, du bist tot. Das ist Gottes Zeugnis. Er sagt, er hat uns getötet mit Christus zusammen. Wem glaubst du mehr? Glaubst du deinem Verstand oder glaubst du Gott? Ich habe da mal einen Witz gehört, vielleicht hilft er uns ein wenig hierbei. Ich hoffe, dass ihr das richtig versteht. Es war eine Situation im Krankenhaus und der Doktor hatte den Tod des Patienten festgestellt. Und da kam dieser, ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennt, die dann die Toten immer rausschieben mit diesem Rollwagen und rüberfahren zu der Totenhalle, dort wo sich die ganzen Toten befinden. Und auf dem Weg, da kam dieser Mensch und rollte diesen leblosen Körper rüber, so wie er dachte. Und auf einmal erwacht dieser Patient und setzt sich auf und sagt, was ist hier geschehen, wo bin ich? Und der Mann, der ihn geschoben hatte, der dachte so bei sich, das gibt's doch nicht. Der Doktor hat doch gesagt, er ist tot. Er ist auf die Universität gegangen und ich nicht. Er hat studiert und ich nicht. Er sagt, der Mann ist tot, also ist der Mann tot. Dann hat er was genommen, hat ihn auf den Kopf geschlagen und da war er tot und dann hat er ihn rübergeschoben. Ich habe damals gelacht, als ich das gehört habe. Aber das macht uns so ein wenig klar. Wenn wir das übertragen, ich habe das dann, als ich das gehört habe, habe ich das übertragen auf das, ich übertrage sowieso alles immer auf mein Glaubensleben. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn Gott das sagt, das ist doch so ähnlich. Meine Vernunft sagt mir, so und so ist es. Aber Gott sagt, es ist so. Wem glaube ich mehr? Er ist auf die Universität gegangen, ich nicht, könnte man sagen. Er ist der, der alles weiß. Ich weiß gar nichts. Also glaube ich ihm. Er sagt, ich bin tot, also bin ich tot. Und das ist das Vertrauen. Das ist das Vertrauen, wir haben in einem Gebetsabend haben wir über dieses blinde Vertrauen gesprochen. Blind, Gott blind zu vertrauen. Gott bedingungslos zu vertrauen. Und genau das ist es. Obwohl wir die Dinge nicht verstehen, halten wir dafür, dass wir gestorben sind, so wie Paulus sagt. Weil das ist das Wort Gottes. Wenn wir Markus Kapitel 9 aufschlagen, finden wir genau diesen Gedanken bestätigt hier. Vers 23. Hier ging es um diesen Mann, der seinen Sohn hatte und sein Sohn war besessen und dann kam der Vater von bösen Geistern besessen und dann kam der Vater zu Christus und sagte, mach ihn doch frei von diesen Dämonen, treib doch diese Dämonen aus ihm heraus. Und dann sagte zu ihm, in Vers 21 ist das, glaube ich, Vers 22, und oft hat er ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Er sagt, wenn du aber etwas kannst, na, du sagst immer, du kannst dies und das. Na, wenn du etwas kannst, dann zeig's doch. Zeig doch, was du kannst. Aber es ist interessant, was Jesus ihm sagt. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. In einer anderen Version hat jemand die neue Luther oder die revidierte Luther. Könnt ihr das mal vorlesen?
Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Also du sagst, wenn du kannst.
Danke. Dort steht noch mit dabei, du sagst, wenn du kannst. Mit anderen Worten, es geht doch nicht darum, ob ich kann oder nicht kann. Es geht doch nicht um meine Fähigkeit. Es geht aber um meinen Glauben. Wir wissen, dass Christus die Fähigkeiten nicht mehr hatte, als er auf der Erde war. Er war nicht allmächtig, er war nicht allwissend, er war nicht unsterblich. All das hat er im Himmel gelassen. Philipper sagt es ganz klar, ich glaube Philipper 2, Vers 7, wo es heißt, dass er sich entäußerte und seine Göttlichkeit ablegte und gleich war dem Menschen. Er entäußerte sich, entkleidete sich dieser Macht und auf der Erde hatte er sie nicht. Und er sagt, aber es war vollkommen egal, denn es ging nicht um seine Fähigkeit oder Unfähigkeit. Es ging einzig und allein um seinen Glauben. Deswegen sagt er ihm, was erzählst du da? Es geht doch nicht ums Können. Es geht doch nicht darum, was ich für Fähigkeiten habe und was nicht. Es geht aber darum, was ich, ob ich glaube oder nicht. Und deswegen sagt er ihm das so. Er sagt, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wenn wir dem Wort Gottes so verstehen, Verständnis schenken würden und wenn wir das glauben würden und wenn wir darauf vollkommen bedingungslos vertrauen würden, würde genau das geschehen. Aber das Problem ist, dass wir das zwar lesen mit unseren Augen. Christus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und wir haben das schon so oft gehört von irgendeinem Prediger, der vorne stand und eine Sabbatpredigt gab oder irgendeine Predigt. Und wir haben das so oft gehört, dass wir das lesen mit unseren eigenen Augen und wir glauben so halbwegs. Alle Dinge sind möglich und mit dem Mund bekennen wir. Aber wo ist unser Herz? Warum richtet sich denn unser Leben nicht vollkommen danach? Als ich gestern so darüber nachdachte, hat es mich getroffen. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Was sind das für Dinge, die ich da lese? Alle Dinge sind, und wie oft habe ich das gelesen? Aber manchmal ist genauso mit Gerechtigkeit durch Glauben. Den Gedanken hörst du ständig. Oder du hast ihn schon oft gehört. Oder du hast irgendwo von 1888 gehört und von den Gedanken, die damals gesprochen wurden. Oder du hast von Luther gehört, wie er ständig gegen die katholische Kirche anging und sagte, Erlösung allein durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Und wir denken uns, wir haben das so oft gehört. Aber eines Tages, da kommt diese Wirkung in deinen Verstand. Und die Wucht dessen trifft dich. Und du denkst, das gibt's doch nicht. So habe ich das noch nie gesehen. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Alle Dinge. Was sind alle Dinge? Das ist genau das, was es aussagt. Alle Dinge. Alles ist ihm möglich. Deswegen sagt Christus, wenn ihr einen Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Berg sagen, beweg dich ihn fort. Und er würde sich wegbewegen. Und viele haben dann gesagt, das geht um die Problemberge und so weiter. Die werden dann. Es ging um einen Berg, es ging um alles natürlich. Die Beispiele Christi und die Worte Christi haben immer eine doppelte, dreifache Bedeutung. Aber ganz besonders um den Berg ging es ihm auch. Und er sagte, wenn ihr einen Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Berg sagen, hebe dich hinfort und ihr würdet den Berg sehen, wie er sich hochhebt, wie der riesige ein riesiges Erdbeben stattfindet und dieser große Berg hebt sich in fort und hebt sich weg. Genau das ist dem möglich, der glaubt. Das ist biblischer Glaube. Und dieser Glaube ist wundervoll. Der macht frei. Der macht wirklich frei. Aber warum würde sich das wegbewegen? Warum würde sich dieser Berg wegbewegen? Oder warum wären denn alle Dinge möglich? Weil der Glaube eine Macht darstellt, ist denn mein Glaube eine Macht in sich? Nein, überhaupt nicht. Mein Glaube ist keine Macht. Aber mein Glaube, wenn ich an den glaube, der mächtig ist, das zu tun. Gott ist die Macht. Und wir glauben an diesen mächtigen Gott. Wie oft sagen wir in den Gebeten, allmächtiger Gott. Wissen wir, was wir da sagen? Dass dieser unser Vater ist und wir nennen ihn Vater, denn ist es auch. Aber wenn dieser allmächtige Gott, dem nichts unmöglich ist, unser Vater ist und die Kinder bitten ihn um etwas. Genau das ist, was Jesus die ganze Zeit uns beibringen wollte. Ihr bittet aber, ihr bittet nicht in meinem Namen. Ihr bittet nicht als Kinder. Ihr bittet als irgendwelche Fremdlinge. Ihr bittet als irgendjemand, der hier unten auf der Erde ist. Und euer Vater im Himmel, der ist dort weit, weit weg von euch. Dort oben im Himmel. Und so bittet ihr. Und dann denkt ihr, ihr würdet das empfangen. Ihr könnt so nichts empfangen. Aber wenn ihr wisst, dass ihr die Kinder Gottes seid und ihr euren Vater bittet, das bedeutet im Namen Jesu zu bitten, indem man sich vollkommen bewusst ist, dass man Christus ist. Und sehr oft haben wir das gehört und viele haben sich dann erschrocken, als sie das gehört haben. Römer 6, gehen wir weiter, Kapitel 6, gehen wir nochmal zurück und lesen wir in Vers 3 weiter. Vers 3. Oder wisst ihr nicht, das ist die Schlüsselfrage. Die Frage erklärt uns schon alles. Die Frage erklärt uns, was unser großes Problem ist. Und was das Problem von den meisten Christen ist. Denn er sagt, wisst ihr denn nicht? Nun die Frage ist, kann man etwas glauben, was man nicht weiß? Er sagt, wisst ihr denn nicht? Kannst du denn etwas glauben, was du nicht weißt? Nein, das ist unmöglich. Du kannst nichts glauben, was du nicht weißt, denn das weißt du ja nicht. Das ist dir völlig fremd. Wie kannst du es dann glauben? Deswegen sagt er, wisst ihr es denn nicht? Habt ihr die Information noch nie bekommen? Kann man etwas denn empfangen, was man aber nicht glaubt? Kann man etwas glauben, was man nicht weiß? Kann man etwas empfangen, was man nicht glaubt? Beides ist unmöglich. Wenn du es nicht glaubst, kannst du es auch nicht empfangen. Warum? Weil du würdest dich nie darauf einstellen. Du stellst dich nicht darauf ein, dass du das jetzt gleich empfängst oder schon empfangen hast im Falle der Erlösung. Das ist das große Problem. Er sagt, ja, wisst ihr denn nicht? Lesen wir weiter. Dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Wie ist denn der Tod Jesu zu unserem Tod geworden? Wie ist der Tod Jesu zu deinem Tod geworden? Wie ist das geschehen? Er sagt in Vers 3, wisst ihr nicht, dass alle, die in Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Wo müssen wir hineingetauft werden? Und sehr oft denken wir, wenn wir sagen Taufe, wir denken immer an die Wassertaufe. Oder sehr oft denken wir an die Wassertaufe. Aber davon spricht hier Paulus nicht. Paulus spricht nicht von der Wassertaufe, die lediglich ein Symbol ist, ein äußerliches Zeichen dessen, dass du, jawohl, ich glaube, dass etwas geschehen ist mit mir und deswegen bezeuge ich es. Viele missverstehen diese Taufhandlung total. Und deswegen messen sie dieser Symbolik der Wassertaufe eine große Magie bei und sie sagen, das muss korrekt getan werden und dies und jenes. Nein, wenn du untergetauft wurdest, ist das in Ordnung. Denn das ist ja nur das Symbol dessen, was innerlich schon längst stattgefunden hat. Und das ist der Kern der ganzen Sache. Und Paulus spricht dir davon. Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Die in Christus Jesus getauft sind, die in ihn hineingetaucht wurden. Das hat er getan vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren hat er die ganze Menschlichkeit hineingetaucht in sich selbst. Warum? Weil er Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint hat. Und so dieses Leben durch Zeugung an uns alle weitergegeben hat. Jeder, der es glaubt, in dem wird es sofort zur Wirklichkeit. Sofort. In dem Moment geschieht sofort die Zeugung. Und man ist ein Kind Gottes. Einfach nur, indem man den Worten Gottes Glauben schenkt. Das ist das wunderschöne Evangelium. Gehen wir einmal zu 1. Korinther. Da sagt er dieselbe Sache. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13. Aber haltet den Finger vielleicht in Römer 6, weil da kommen wir noch zurück drauf. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle in einem Geist getränkt. Das ist die Realität. Wir sind es bereits. Eine abgeschlossene Sache. Wenn es also hier von Taufe spricht in Römer 6, Vers 3, wenn Paulus hier von der Taufe spricht, spricht er von der Taufe in den Leib Christi durch den Geist. Er sagt, wir sind mit demselben Geist oder in einem Geist getränkt. Das ist die Verschmelzung. Die Verschmelzung seines Lebens mit unserem Leben. So sind wir auch Teilhabe der göttlichen Natur. Es ist ein herrliches Evangelium. Wir bezeugen also mit der Wassertaufe unseren Glauben daran, dass Christus uns in sein Leib bereits hineingetaucht hat. Dass wir verschmolzen sind mit ihm, dass wir identifiziert wurden mit seinem Leben, dass ich er bin und er ich ist. Versteht ihr, das drücken wir aus. Jeder, der in die Taufe hineingeht und das nicht weiß, der weiß eigentlich noch gar nichts. Der hat zwar die Symbolik jetzt hinter sich, aber jetzt muss er begreifen, was er dort eigentlich symbolisch ausgedrückt hat. Optimaler ist, wenn es davor schon geschieht. Wenn er davor das verstanden hat, richtig. wenn wir aber in sein Leib hineingetauft wurden, dann auch natürlich in seinen Tod und in seine Auferstehung, denn wir haben sein Leben, in sein Leben hineingetauft oder getaucht zu werden, bedeutet ja nichts anderes als sein Leben zu empfangen, mit seinem Leben verschmolzen zu sein, identifiziert zu sein. Das bedeutet es. Wir sind ein Teil dieses gekreuzigten Lebens. Wir sind die Gekreuzigten. Wir sind die Gekreuzigten. Wir sind, noch viel besser ausgedrückt, wir sind der gekreuzigte Christus. Das tut das Evangelium. Diese Information, dass er gesagt, bringt das Evangelium. Das hat Gott alles getan vor 2000 Jahren. Und deswegen brauchen wir diese Information. Und Paulus sagt, ja, wisst ihr das denn nicht? Habt ihr das noch nie gehört? Was habt ihr überhaupt gehört? Welches Evangelium habt ihr denn mitbekommen? Wer hat euch gepredigt überhaupt? Sehr oft müssen wir uns das fragen, wenn ich zurückblicke, ich frage mich, all die Zeit, die ich diese Predigten gehört hatte und dieses Verständnis nicht hatte, ich habe keinen gehört, der diese Gedanken mir so deutlich gesagt hätte. Was habe ich gepredigt bekommen? Ich weiß es nicht. Wie viele Prediger gehen und erzählen irgendein Evangelium? Tu dies und tu das. Versuch die Gebote zu halten. Die Gebote haben ewige Gültigkeit. Das Sabbatgebot ist Nummer 4 und das musst du auch halten. Und sehr oft gehen wir so Adventisten raus in die Welt. Wir geben ihnen einen Korb, wie unser jamaikanischer Bruder sagte, wir geben ihnen einen Korb, um darin Wasser zu tragen. Das fließt doch alles wieder raus, das ist ein Korb. Der braucht einen Eimer, der Mann. Wir geben ihm etwas Unmögliches zu tun. Das ist unsere Botschaft an die Welt. Halte die Gebote, allen voran das Sabbatgebot, das ist Nummer 4. Diese Information nützt ihm gar nichts. Nützt ihm vielleicht so viel, ich muss sagen, es nützt ihm vielleicht so viel, dass er nun versucht, die Gebote zu halten, weil er mitbekommen hat, die Gebote sind immer noch gültig. Er versucht nun, die Gebote zu halten und merkt endlich, dass er sie nicht halten kann. Und jetzt braucht er eine Lösung. Jetzt rennt er zu Christus. Nun, genau diese Aufgabe haben die 10 Gebote. Die 10 Gebote sollen uns aufzeigen, ihr könnt die Gebote nicht halten. Und jetzt sucht der Mensch nach einer Lösung. Und hier präsentiert sich Christus. Und er sagt, es ist alles vollbracht. Wenn du doch nur bekennen könntest und anerkennen könntest, dass du nichts wert bist. Aber in meinen Augen bist du mehr wert als mein eigenes Leben. Aber du kannst aus dir selbst nichts. Und deswegen brauchst du mein Leben. Gesegnet ist der dorthin gelangt, der das begreift. Deswegen, wir sind die Gekreuzigten, wir sind mit seinem Leben verschmolzen und wir sind in seinen Tod hineingetauft, sagt er. Deswegen ist Sünde für uns auch kein Problem mehr, weil Sünde für ihn kein Problem ist. Lesen wir weiter, die Verse 4 und 5. Dort heißt es, so sind wir mit ihm begraben, durch die Taufe, wir sind mit ihm begraben, eine lebendige Erfahrung des Begrabenwerdens, durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir samt ihm gepflanzt sind zur Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Hier werden zwei Dinge kontrastiert. Hier werden zwei Dinge gegenübergestellt. Hier werden zwei Dinge aufgezeigt, die gegeneinander sind oder die ja eigentlich miteinander gehen sollten. Aber hier wird aufgezeigt, wer nicht in seinen Tod hineingetauft ist, wer nicht in seinen Tod hineingetauft ist, das ist Nummer 1. Er sagt, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, oder mit anderen Worten, damit, auf das, oder damit, gleich wie Christus auferweckt ist, also wer diese Erfahrung des Todes nicht hatte, der hat natürlich Schritt Nummer 2 auch nicht, der hat nicht die Erfahrung der Auferstehung. Was ist Auferstehung? Auferstehung ist, was geschieht bei der Auferstehung? Was erhält denn der Tote in dem Moment, dass er auferstehen kann? Leben. Er erhält Leben, damit er auferstehen kann. Er bekommt Leben. Also, mit anderen Worten, wenn du nicht stirbst, bekommst du kein Leben. Hört sich an wie ein Widerspruch, aber wir, die wir ein wenig reifer im Evangelium sind, wir verstehen, was da gemeint ist. Der nicht alles aufgibt, seinen ganzen Willen vollkommen Christus übergibt, der nicht stirbt, bekommt kein Leben. Mit anderen Worten, wenn du jetzt lebst, hast du eigentlich kein Leben in dir. Du bist eigentlich tot. Das ist die Schlussfolgerung. Denn warum müssten wir sonst Leben bekommen? Weil wir keins haben. Deswegen. Das Leben, das wir jetzt besitzen, ist ein verwirktes Leben. Ein Leben, das kein Leben ist. Das eigentlich der Tod ist. Mit anderen Worten, also Nummer 1, Schritt Nummer 1 sagt er, Schritt Nummer 2 auch nicht. Wer nicht gestorben ist, der hat das Leben auch nicht. Wenn wir das übertragen, können wir sagen, wenn wir nicht glauben, erfahren wir diesen Tod nicht und somit erhalten wir auch kein Leben. Wenn wir das nicht glauben. Wie wollen wir das erhalten, wenn wir nicht glauben? Wir werden es nicht annehmen, nicht einmal wenn es jemand uns entgegenstreckt, nehmen wir es an. Weil wir es nicht glauben. Deswegen machen wir uns nicht die Mühe, die Hand auszustrecken und entgegenzunehmen. Das ist das große Problem. Alles ist erledigt, aber wir verstehen es nicht. Oder viele verstehen es nicht. Gelobt sei der Herr, dass uns das Verständnis jetzt klarer geworden ist. Römer 6, Vers 6, also gehen wir weiter zu Vers 6. Da wir wissen, dass unser alter Mensch, er sagt wieder, wir wissen, da wir wissen, sagte Paulus, das ist wieder der Schlüsselgedanke dabei. Wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der Leib der Sünde aufhöre, in der revidierten Luther heißt es, vernichtet werde. Und das ist eine harte Sprache. Auf dass der Leib der Sünde vernichtet werde, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Das ist interessant. Paulus sagt hier nicht, auf dass der Leib der Sünde motiviert wird, sich Christus zu übergeben. Das sagt Paulus hier nicht. Dass wir auf das Kreuz sehen und sagen, Christus ist gestorben für mich, jetzt müsste ich doch eigentlich mein Ich Christus übergeben oder den Leib, diesen Leib der Sünde, der ja ich, der mein Verstand ist, diese fleischliche Gesinnung, der wird jetzt nicht plötzlich motiviert, sondern Paulus sagt auch, dass dieser Leib der Sünde zerstört werde, vollkommen vernichtet werde. Das ist der Tod Jesu. Der Leib der Sünde wurde in ihm vollkommen vernichtet. Es ist nicht ein Wunschdenken, ist nicht etwas, was wir sagen, jetzt, ich würde auch gern dort sein, aber ich muss jetzt mein Bestes geben und vielleicht irgendwann bin ich gut genug. Ich weiß, ich werde nie so sein wie Christus. Ich werde nie vollkommen befreit werden von Sünde. Das ist das, was die Adventgemeinde so stark sich damit brüstet. Wir haben den Verstand verloren. Sie haben den Verstand verloren. Sie widersprechen vollkommen der Schrift. Und wie mein Herz wehtut, wenn ich daran denke, dass es solche Geschwister gibt. Für die müssen wir beten und die brauchen diese Information. Denn sehr oft haben sie es auch nur von irgendjemandem mitbekommen. Von irgendjemandem gehört, dass das so ist und sie haben es angenommen. Sie sind genauso fehlgeleitet und genauso miserabel, wie ich es war. Der damals genauso da gesessen ist und sich dachte, wann ist es so weit, dass ich frei bin von Sünde? Und es sah aus wie ein aussichtsloser Marsch. Ohne Ziel. Als wäre ich in der Wüste gewesen, zusammen mit Israel. 40 Jahre lang. Nichts ist geschehen. Dabei lag die Lösung vor meinen Augen. Aber ich hatte die Information. Deswegen brauchen diese armen Seelen diese Information, diese wundervolle Information. Paulus spricht hier nicht von einer Lüge. Er möchte nicht, dass wir eine Lüge glauben. Er möchte nicht, dass wir denken, ja, es ist nicht wirklich so, ich bin nicht wirklich tot. Aber ich nehme es so an, weil Gottes Wort eben so sagt, dass es so ist. Und es ist nicht wirklich so, aber naja, es ist halt ein schöner Gedanke, wenn es so wäre. Nein, er sagt uns nicht, dass wir eine Lüge glauben sollen. Sondern er spricht hier von einer Realität, von einer Wirklichkeit, von einer Tatsache. Das alte, um es nochmal zu wiederholen, das alte Evangelium sagt, der Leib der Sünde wird motiviert, nicht mehr zu sündigen. Wir bekommen die Motivation, dass wir nicht mehr so viel sündigen. Aber die neue Lehre, die uns Paulus hier, oder das neue Verständnis, das wir durch die Gnade Gottes bekommen haben, ist, dass der Leib der Sünde nicht motiviert wird, sondern vollkommen vernichtet wurde bereits. Seine Realität. Nimm sie an oder nimm sie nicht an. Das hängt alles davon ab. Ob du das glaubst, ob du dem Wort Gottes Glauben schenken kannst, ob du dem Wort Gottes vertraust. Denn Gott hat uns keine Papiererlösung gegeben. Gott hat uns nicht eine Erlösung auf Papier gegeben, wo es heißt, du bist erlöst, aber es ist nicht wirklich so. Es steht nur auf Papier. Nein, sondern diese Erlösung ist eine echte Erfahrung, wo ich frei werde von Sünde. Ich bin frei, aber ich bin es nicht, solange ich es nicht glaube. Wie kann ich frei werden? Ich dünke mich ja immer noch in der Sünde. Ich glaube, ich bin immer noch da drin und ich muss das immer noch machen und ich muss mich motivieren irgendwie, davon frei zu werden. Deswegen, selig ist der, der glaubt. Vor 2000 Jahren wurde die gesamte Menschheit getötet und wieder auferweckt in Christus. Das ist eine Realität, eine Tatsache, eine Wirklichkeit. Das bedarf nicht deiner Zustimmung, dass das noch zur Wirklichkeit wird. Es ist vor 2000 Jahren geschehen bereits. Lange ist es her. Da wurde die gesamte Menschheit erlöst. Weißt du das nicht? Du bist ein Teil von ihm. Neulich sagte mir, ach, herrlich ist dieser Gedanke. Ich danke dem Herrn, dass er mir diesen Gedanken in den Sinn gebracht hat. Neulich sagte mir, nicht neulich, es war auf der Reise, wir waren gerade in Ungarn und David fragte mich, wie würdest du das Evangelium in einem Satz beschreiben? Eine harte Aufgabe. Ich habe einige Minuten nachgedacht und habe mir am Kopf gekratzt und habe mir gedacht, wie soll ich das jetzt formulieren? Eine gute Frage. Wie würdest du das sagen? Naja, dann zum Schluss sagte er, ich sagte ihm, naja, das eben, wenn ich glaube, dass so und so, aber es war mehr als ein Satz nur. Und er sagte dann seine Version, ich kann das nicht mehr so klar wiedergeben, aber der Sinn darin war, dass wir Christus sind. Ah ja, jetzt weiß ich, der Satz war, in dem Samen Abrahams sollen alle Menschen gesegnet werden. Im Samen Abrahams sind alle Menschen gesegnet. Das ist der Satz. In ihm sind alle Menschen auf der Erde gesegnet. Das bedeutet, in ihm sind sie alle erlöst. In Christus, das ist die beste Art, das Evangelium zu formulieren. In Christus, in ihm, nirgendwo außerhalb von ihm, in ihm sind alle erlöst. Gelobt sei der Herr dafür. Herrlich ist dieser Gedanke. Es sind alle erlöst in ihn. Und in ihn hineinzugelangen, wie geht das? Indem ich glaube, dass ich mich dort befinde seit 2000 Jahren. Indem ich glaube, dass ich mich seit 2000 Jahren in Christus befinde. Das ist der Schlüssel dazu. Schlagen wir einmal Kolosser auf. Schaut einmal, wie Kolosser das ganz klar ausdrückt. Dass wir hier nicht etwas sagen, was wir nicht in der Schrift klar finden können. Kolosser 3, ab Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja, wisst ihr das denn nicht? Diese Information braucht ein jeder auf der Welt heute. Verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, Vers 4, wenn aber Christus unser Leben geoffenbart werden wird, er ist unser Leben. Jetzt sag mir, ob das verkehrt ist, dass ich sage, ich bin Christus. Wer oder was ist mein Leben? Was ist das einzige Leben, das ich überhaupt habe? Denn bevor ich glaube, vor meinem Glauben, habe ich ja kein Leben. Habe ich ja kein Leben in mir. Das Leben, das ich habe, ist ein verwirktes Leben. Deswegen sagt er, ihr habt kein Leben in euch bleiben, sagt Christus. Haben wir das denn nie gelesen? Ihr habt kein Leben in euch bleiben. Aber der stirbt, wenn er an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und deswegen heißt es hier, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart werden wird. Christus ist unser Leben. Schaut einmal in 1. Johannes. Wie wundervoll diese Tatsache nochmal ist. Wir haben das so oft gelesen. Der erste Johannesbrief war früher und ist bis heute noch einer meiner Lieblingsbriefe. 1. Johannes Kapitel 5, Verse 11 und 12. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn, nirgendwo sonst, nur in seinem Sohn. Aber das Leben, sagt er, ist uns bereits gegeben, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann in Vers 10, wenn wir noch einmal zurückgehen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, denn er hat nicht an das Zeugnis geglaubt, welches Gott bezeugt hat von seinem Sohn. Und das Zeugnis ist, dass Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben sofort in sich. Also, es ist herrlich, wenn wir doch stets mit diesem Feuer jeden Tag durch die Welt gehen könnten. Die Welt würde das sehen. Und es wäre nichts mehr so, wie es mal war. Das Alte ist, ich muss gegen die Sünde ankämpfen. Ich muss meine ganze Kraft zusammennehmen, um gegen die Sünde anzukommen. Das Neue ist, ich habe das Leben bereits ohne Anstrengung im Sohn. Einfach durch den Glauben. Das ist das alte Verständnis gegen das neue Verständnis. Und hier ist jetzt das Problem. Und hier ist auch gleichzeitig die Lösung. Gleich darum. Das Problem Gottes war nämlich, dass er uns nicht besser machen kann. Wir waren von Grund auf verdorben. Vollkommen verdorben. Da war nichts Gutes mehr in uns. Das war Gottes Problem. Er musste uns also vernichten. Das Einzige, was er mit diesem Leben machen kann, ist es zu vernichten. Aber wenn er uns vernichtet, wer ist dann noch da? Es gibt niemanden mehr. Also was soll er tun? Er will uns behalten. Jetzt hat er dieses Problem. Aber er hat nie ein Problem, das wissen wir. Er hat immer die Antwort auf jede Frage. Und deswegen ist das Evangelium so herrlich, so faszinierend einfach. Hier hat Gott nämlich etwas getan. Gott hat uns in Christus getötet, ohne uns dabei jedoch zu vernichten. Gott hat uns getötet, ohne uns zu vernichten. Es ist wundervoll, wenn wir darüber nachdenken. Welch einen großen Gott wir haben. Welch einen wundervollen Gott wir haben. Er musste dieses Böse aus uns rausholen, aber das Böse, das ist ein Problem. Er kann das Böse nicht aus uns rausholen, weil wir sind das Böse. Wir sind durch und durch vollkommen verdorben. Wir sind Sünder. Also normalerweise müsste er das vollkommen vernichten und etwas vollkommen Neues schaffen. Genau das hat er getan. Genau das hat er getan in Christus. Er hat das Alte vollkommen vernichtet und er hat etwas vollkommen Neues gemacht. Und das ist dieses Konzept des letzten Adams. In Christus haben sich vereint Göttlichkeit mit Menschlichkeit. Und so ist eine vollkommen heilige, neue menschliche Rasse entstanden. Eine gerechte, heilige und vollkommene neue menschliche Rasse ist entstanden. Und diese Rasse bist du seit 2000 Jahren. Wenn du es doch nur glaubst. Deswegen braucht es nicht ein Leben lang, um geheiligt zu werden. Aber es braucht ein Leben lang, um dieses Leben von Christus zu erhalten. Weil jeden Tag brauchst du dieses Leben. Es wird keinen Tag geben für alle Ewigkeit, wo du sagst, jetzt brauche ich das Leben Christi nicht mehr. Jetzt muss ich nicht mehr tot sein. Jetzt kann ich wieder auferstehen und meinen eigenen Wegen nachgehen, meine eigenen Wünsche tun. Das ist Heiligung in sich. Schade, diejenigen, die das nicht begriffen haben, die es mit ihren Augen lesen und es nicht verstehen können, denen geht so viel verloren. Ich bemitleide sie und ich bete für sie. Denn es geht ihnen sehr viel verloren. Gut. Das ist also dieses Konzept. Gott musste uns vernichten, aber er hat uns getötet, ohne uns zu vernichten. Das ist das Herrliche. Gott tötet mich und gleichzeitig lässt er mich am Leben, damit ich die Freiheit genießen kann. Ist das nicht herrlich? Gott tötet mich, also er nimmt alles weg, was böse ist in mir, aber gleichzeitig kann ich weiterleben und all das genießen, was er für mich erwirkt hat. Die gesamte Ewigkeit genießen. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist die unergründlich große Weisheit Gottes. Wir kopieren Christus also nicht, sondern bekommen sein Leben. Wir kopieren ihn nicht, sondern bekommen sein Leben. Das ist diese Identifikation. Lesen wir noch einmal Johannes 15. Johannes 15. Das ist der eine Vers und den anderen Vers überfliegen wir einfach so, weil wir wenig Zeit haben. Ich wollte eigentlich nicht so lang sprechen, aber es ist doch etwas länger geworden. Es gibt da viel zu sagen, aber ich hoffe, dass euch diese Auffrischung gut tut. dass ihr wieder ganz klar vor Augen habt, diese Vision oder diese Wirklichkeit, dass wir bereits seit 2000 Jahren ein Teil von Christus sind. Johannes 15, Vers 5. Hier heißt es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wie kommen denn die Reben an den Weinstock? Haben sie sich entschieden, dort zu wachsen? Oder haben sie sich entschieden, sich dort irgendwann dran zu heften an den Weinstock? Überhaupt nicht. Die haben damit nichts zu tun. Sie waren auf einmal da. Sie sind auf einmal gewachsen. Sie wurden geboren und wurden gewachsen. Und dann wuchsen sie. Das ist das. Und genauso geschah es mit Christus vor 2000 Jahren. Hat jemand uns gefragt, ob wir neue Geschöpfe sein wollen? Ob wir eine neue Kreatur sein wollen? Niemand hat uns gefragt, aber du bist es dennoch. Aber wenn du es nicht glaubst, wirst du es nie erfahren. Und es wird unverspielt an dir, unerlebt an dir vorbeigehen. Du hast es verspielt. Das ist das große Problem. Und der andere Vers ist auch in Johannes. Dort heißt es: Ich in ihnen, in diesem hohepriesterlichen Gebet. Diesen Vers schlagen wir nicht auf, um der Zeit halber. Aber dort heißt es: Ich in ihnen und du in mir. Ich in ihnen und du in mir, Vater, damit sie vollkommen eins seien. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist die Identifikation. Ich bin er und er ist ich. Mit anderen Worten, ich bin Christus. Und ich weiß, dass es zu großen Missverständnissen führen kann. Aber für den aufrichtigen Menschen ist das der Schlüssel schlechthin. Ich sage euch, das ist wahrscheinlich die hilfreichste Tatsache, die ich, seitdem ich dieses Verständnis habe, überhaupt bekommen habe. Die hilfreichste Tatsache, die ich wissen darf, ist, dass ich Christus bin. Das hat mir am meisten geholfen. Wer bist du in Gottes Augen? Der Sohn Gottes. Niemand sonst. Warum? Weil du doch nicht mehr lebst. Du lebst nicht mehr, sondern, und deswegen sagt Christus: Ja, wisst ihr das denn nicht? Sagt Paulus. Sagt er: Habt ihr davon noch nie gehört? Du bist der Sohn Gottes. Wenn ich das mal umkehre, ich sage nicht immer, vielleicht ist das, hört es sich so schlecht an, wenn ich sage: Ich bin Christus, aber drehen wir das doch mal um. Martin Black lebt nicht mehr, sondern du bist Christus. Das ist das, was mir meine Bibel sagt. Das ist genau das, was meine Bibel sagt. Renate ist Christus. Renate lebt nicht mehr, sie ist tot. Und so weiter, ich könnte jeden Einzelnen hier erwähnen. Das ist die Realität, die uns die Bibel sagt. Das ist die hilfreichste Tatsache, wenn wir das verstanden haben. Probleme mit Sünde? Wo gibt es noch Probleme? Hat Christus denn je Probleme gehabt mit Sünde? Christus hat keine Probleme mit Sünde. Deswegen, was trägst du sie noch? Gib sie ihm, er hat sie doch längst gekauft. Sie gehören ihm. Du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr der alte Martin Black, der alte Ishvan Kessler, der mit der Sünde gekämpft hat. Das ist vorbei. Jetzt bist du ein Teil des Sohnes Gottes. Und als solcher hast du kein Problem mehr mit Sünde. Weil das Leben Jesu nie Probleme hat mit Sünde. Sünde wurde vollkommen zerstört im Leben Christi. Es ist wunderbar. 1. Korinther 5, Vers 16. Schlagen wir das noch schnell auf. Ist 2. Korinther. Da muss es 2. Korinther sein. Entschuldigt. 16. Ja, es ist 2. Korinther. Danke. Darum kennen wir von nun an niemandem nach dem Fleisch. Und wenn wir auch Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Darum kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch, sagt Paulus. So wie ich dich immer gekannt habe, Kai. So wie, besser gesagt, vielleicht die Kerstin dich gekannt hat. Sie kennt dich ja schon viel länger. So kennt sie dich jetzt nicht mehr in Christus. So bist du nicht mehr. Genau das sagt Paulus. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir jemanden äußerlich betrachten, der ist nicht mehr so. Nicht nur äußerlich, aber innerlich ist er auf keinen Fall mehr so. Vers 17 noch dazu. Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wer ist die neue Kreatur? Wer ist diese neue Kreatur? Das ist Christus. Die Kreatur ist Christus. Wenn du aber in Christus bist, so bist du diese neue Kreatur. Du bist Christus. Wir haben diese Tatsache auch in Galater 3 gelesen. Vers 20 oder 22 ist das, wo es heißt, wenn ihr aber in Christus seid, wenn ihr nach dem Glauben, dann seid ihr Abrahams Same, wenn ihr in Christus seid, heißt es dort. Wenn ihr Christus angezogen seid, so seid ihr rechtmäßig Abrahams Same. Dort wird diese, und Abrahams Same ist Christus, das wissen wir. Hier werden wir wieder identifiziert mit Christus. So oft in der Bibel. Und wir alle kennen natürlich, das brauchen wir nicht aufzuschlagen, Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich aber jetzt lebe, auch hier auf der Erde, das lebe ich dem Sohn Gottes, sagt er. Das lebe ich, dieses Leben lebe ich nicht mehr für mich. Kein Wunder, dass diejenigen, die das erlebt haben, sagen, ich bin frei. Ich bin frei. Auf der Reise haben wir das so oft gehört, dass Leute gesagt haben, ich bin frei. Sie konnten es nicht fassen. Wie herrlich. All dieses Abmühen, was in der Vergangenheit war, das ist Vergangenheit. Sie leben nicht mehr. Und so sollen wir das auch frei mit Ihnen sagen können. Gehen wir zurück zu Römer 6. Und wir schließen auch bald ab. Römer 6. Vers 7. Hier wird es deutlich ausgedrückt. Hier heißt es, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Der ist frei geworden von der Sünde. Römer 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Was hat ihn frei gemacht? Disziplin? Harte Arbeit? Nein, einfach der Tod. Einfach das Annehmen der Tatsache, dass er mit Christus gestorben ist. Das allein hat ihn frei gemacht von Sünde. Und er ist befreit. Und er ist nicht so befreit von der Sünde, dass die Sünde immer noch in seinem Leben herrscht. Nein, er ist wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, heißt es. Zum Beispiel, wenn ein Alkoholiker, man nimmt einem Alkoholiker den Alkohol weg oder einem Drogenabhängigen, sein Kokain oder was weiß ich was. Und nach einem Tag am Abend ist er bereit, jemanden zu töten. Er zittert, er schwitzt und er ist bereit, alles zu tun, um seine Dosis zu bekommen. Aber jetzt stirbt er. Und jetzt kann man hingehen und ihm Alkohol über den Kopf gießen oder eine Tüte voll mit Kokain vor seine Nase schmeißen. Was tut er? Er rührt sich überhaupt nicht mehr. Warum? Weil er tot ist. Das ist mit uns geschehen, wenn es um Sünde geht. Sünde hat überhaupt keine Wirkung mehr auf uns. Weil Sünde hat keine Wirkung auf einen Toten. Ihr müsst euch nur ständig sagen und verstehen und glauben von ganzem Herzen und darauf vertrauen, dass ihr tot seid und Christus in euch lebt. Warum? Weil Gottes Wort sagt es. Und Gottes Wort ist mehr Realität als das, was ihr sehen könnt. Gottes Wort ist Realität in Milliarden von Jahren, von heute angesehen. Aber unser Verstand ist nicht Realität. Unser Verstand gaukelt uns viel vor. Wir haben so oft optische Täuschungen gesehen. Nicht mal unseren Augen können wir trauen. Aber dem Wort Gottes kannst du bedingungslos trauen. Vertrauen, das ist das Wunderschöne. Das ist das. Das Leben Jesu dringt in unser Herz und zerstört die Lust, die eigenen Wünsche, mein ganzes Ich. Aber wenn wir es nicht glauben, sterben wir in unseren Sünden. Da kann Gott nichts machen. Das ist das große Problem. Der Unglaube ist der Stillstand von alledem, was hier geschrieben steht in dem Buch. Wenn du aber sagst, ich glaube, dass Gott kein Lügner ist, ist sein Leben augenblicklich dein Leben, weil du ihm vertraust. In Philipper 3, ich lese es nur so vor, in Philipper 3 heißt es, da betet Paulus, dass er die Kraft seiner Auferstehung erkennt. Er sagt, ich möchte diese Kraft möchte ich erfahren, diese Kraft der Auferstehung möchte ich erfahren, sagt er. Aber was bedeutet, was ist die Kraft der Auferstehung? Gehen wir zu dem letzten Teil, zu Epheser. Epheser 1. Und lesen wir hier ab Vers 15. Das ist die Passage, die mich am meisten berührt hat, nachdem ich das Evangelium verstanden hatte. Am meisten berührt. Bis heute berührt mich diese Stelle so sehr. Und das ist das, worüber ich gestern nachdachte und was mich so hart traf. Hier heißt es, darum auch ich, ab Vers 15 in Epheser 1, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Worum betet er? Was fehlt diesen Menschen dort? Sie haben die Liebe. Sie haben die Liebe zu ihren Mitmenschen, zu ihren Nächsten in sich, zu ihren Geschwistern. Aber was fehlt ihnen? Ihnen fehlt die Erkenntnis seiner selbst. Die Erkenntnis Gottes. Er betet darum, dass sie Christus erkennen. Vers 18. Und erleuchtete Augen eures Verständnisses. Dass ihr begreift, sagt er hiermit. Dass ihr begreift. Was begreift? Damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches das, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Wie groß diese Herrlichkeit, wie groß dieses Erbe ist. Er sagt, ich möchte, dass ihr das begreift, dass ihr das versteht. Und darum betet er für sie um Verständnis. Wenn wir weiterlesen, in Vers 19, da heißt es, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Welche Macht? Von welcher Stärke spricht er? Er will, dass sie diese Stärke, diese Macht erkennen. Und mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie, durch diese Macht, von der ich hier spreche, sagt er, durch sie hat er ihn, Christus, von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalte, Macht, Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zur Gemeinde, zum Haupt, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Er sagt, ich möchte, dass ihr die Macht seiner Stärke erkennt, mit der er Christus auferweckt hat und ihn eingesetzt hat in den Himmel. Denn diese Macht, sagt er, ist wirksam geworden bei uns. Diese Macht ist wirksam geworden bei uns. Wenn diese Macht, die Christus auferweckt hat und eingesetzt hat im Himmel, wirksam wurde bei uns, was geschah mit uns? Geschah nicht dasselbe mit uns? Wo sind wir? Sind wir denn nicht genauso auferstanden, wenn dieselbe Macht an uns gewirkt hat? Genau das versucht er auszudrücken. Und er sagt, ich bete darum, dass ihr versteht. Dass ihr versteht, was geschehen ist. Was der Vater für ein Riesengeschenk uns gemacht hat. Er sagt, ich bete darum, dass ihr erkennt, dass ihr eingesetzt seid über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Alles gehört uns. Warum? Weil alles gehört Christus. Aber das einzige Leben, das wir haben, ist das Leben Christi. Mehr Leben haben wir nicht. Ein anderes Leben kennen wir doch gar nicht. Wir Christen. Deswegen sind wir dort, wo Christus sich befindet jetzt. Und deswegen können wir ihn loben und preisen für diese wundervolle Erlösung. Die Kräfte zu erfahren, die Kräfte, die wir erfahren sollen, sind die Kräfte der zukünftigen Welt. Und das hat mich gestern so richtig getroffen. All die Macht, die Gott hat, steht uns zur Verfügung. Und wir jammern darüber, dass wir eine Rechnung nicht bezahlen können oder dies geschehen ist oder ein Nagel abgebrochen ist. Das sind wir. Wir verstehen unser Erbe immer noch nicht. Und deswegen sage ich es als so notwendig, auch heute uns wieder daran zu erinnern, wieder das Frische in unser Gedächtnis zurückzurufen, was wir eigentlich für eine Hoffnung haben in Christus. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Satan hat keine Macht. Sünde hat keine Macht. Das eigene Ich hat keine Macht. Die Welt hat keine Macht mehr. Nichts kann uns mehr schaden. Wenn wir kommen, fliehen die Dämonen vor uns. Wusstet ihr das? Jeder, der gerechtfertigt ist, in dem Christus lebt, wie lebt Christus in uns? Einzig durch den Glauben. Jeder, der einfach nur Glauben schenkt im Wort, vor dem fliehen die Dämonen. Wie oft hören wir, ah, Satan arbeitet wieder stark heute. Was haben wir mit Satan zu tun? Was für einen Teil haben wir denn mit Satan? Wir haben überhaupt nichts mit ihm zu tun. Wo wir sind, dort ist Satan nicht. Denn da, wo wir sind, ist das Leben Jesu. Und vor Jesus besteht Satan nicht. Das ist die Perspektive, die uns das Wort Gottes immer wieder geben möchte. Deswegen ist das Gebet, und das soll unser aller Gebet sein. So beten, wie Paulus hier betet. Der Herr schenke uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir die Hoffnung erkennen, zu der wir berufen sind. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist für die Heiligen. Das soll unser aller Gebet sein. Ich möchte, dass ihr so für mich betet und ich bete so für euch. Dass wir dieses Verständnis stets bekommen oder bekommen und auch stets erhalten bleibt in unseren Köpfen. Gehen wir über zum zweiten Kapitel noch, womit wir dann langsam abschließen wollen. Epheser 2, 6 bis 7. Dort heißt es, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Hier bestätigt er, was er im ersten Kapitel ganz klar sagt. Und er hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Dort sind wir in Christus im Himmel. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das ist etwas Herrliches. Das ist etwas Herrliches. Den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Wisst ihr, wenn wir einst dort sein werden im Himmel und die ganzen himmlischen Heerscharen stehen vor uns und sie betrachten uns, sie mustern uns, wenn wir dort ankommen und wir stehen alle da als Erlöste. Wir werden nicht so groß sein wie die Engel. Wir werden alle noch heranwachsen. Vor allem die Kinder, die werden alle zu ihrer vollen Größe heranwachsen. Und die Engel und die ganzen himmlischen Heerscharen werden sagen, diese Kleinen, die hat er für wert erachtet. Ja, wie groß ist die Liebe Gottes. Diese kleinen, scheinbar wertlosen, die hat er, denen ist er nachgegangen, hat alles getan für sie und hat sie wieder zurückgeholt in den Himmel. Wie groß ist die Gnade und die Liebe unseres Vaters. So werden sie alle sprechen. Und wir werden ein Beweis dafür sein, für alle Ewigkeit. Sie werden sagen, wie groß ist die Liebe und Gnade, weil er uns Würmer, weil er diese Würmer aus der Gosse gezogen hat und hat sie erhöht zu der Herrlichkeit des Sohnes des allmächtigen Gottes. Gelobt sei der Herr dafür. Was er getan hat für uns. Erlösung ist wundervoll. In Matthäus 22, ihr kennt die Geschichte, wo es dort heißt, dass ein König eine Hochzeit macht, und er sendet die Knechte hinaus, dass sie alle einladen sollen. Und er sagt, das Vieh ist geschlachtet, der Tisch ist gedeckt, alles ist vorbereitet, kommt! Geschwister, alles ist vorbereitet, das gilt uns. Dieser Aufruf gilt uns, kommt doch, alles ist vorbereitet, alles ist gemacht. Kommt, lasst uns feiern. Das ist das, wozu Gott uns aufruft. Aber wenn wir diese Information nicht haben, wenn wir dieses Wissen nicht haben, wie sollen wir das erfahren? Wie werden wir das jemals erfahren? Eine kleine Geschichte, damit schließe ich ab. Da war dieser große Evangelist Spurgeon. Dem einen oder anderen mag das ein Name sein. Spurgeon, eine Frau, es gab eine Schwester damals, die dachte, Spurgeon war nie auf dem College. Er war kein Gelehrter. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum er so ein großer Evangelist war. Aber, denn das braucht man nicht. Aber eine Frau, es gab damals eine Schwester, die dachte, der muss aufs College. Dem muss ich jetzt und dem werde ich alles bezahlen. Ich werde für alle Kosten aufkommen. Sie hatte schon vorgesorgt, hatte ein extra Konto angelegt für ihn, für sein College. Und sie sollten sich treffen. Und Spurgeon hat da eingewilligt und sie haben sich verabredet an einem Punkt, dass sie alles besprechen, alles weitere, wie alles ablaufen soll. Und sie haben sich in einem Hotel verabredet. Und unten in der Lobby oder wie nennt man das, in der Halle. Dort haben sie sich getroffen oder war es ein Restaurant, ich erinnere mich nicht mehr. Und die Spurgeon kam hin und er setzte sich nieder und wartete. Und wartete, aber die Frau kam nicht. Aber interessant an der Geschichte ist, dass die Frau auch hinging. Und sie setzte sich hin und wartete auf Spurgeon. Und Spurgeon kam nicht. Und er kam einfach nicht. Die beiden waren beide dort, aber sie saßen in einem anderen Raum. Sie saß da und er saß da und sie wussten nichts voneinander. Sie warteten beide auf den anderen. Und genau das, wenn wir das übertragen. Und so konnte, sie haben sich dann anschließend aus den Augen verloren und Spurgeon ist auch nie aufs College gegangen. Und sie haben sich auch danach nie mehr gesehen. Aber es ist interessant, dass wenn wir das auf uns übertragen, wir haben alles, alles ist vorbereitet. Für alles ist gesorgt. Wie damals für den College-Aufenthalt, für das Lernen von Spurgeon. Er hatte alles, alles war bezahlt, alles war vorbereitet. Aber sie saßen im falschen Raum. Und wie viele Christen sitzen im falschen Raum? Und warten und warten und warten auf die Ausgießung des Spätregens, wo alles bereits vorbereitet ist. Sie müssten es durch den Glauben nur annehmen. Ich hoffe, dass das lebendig bleibt in unserem Verstand, während wir auch weiterhin dieses Thema studieren. Und es nie vergessen, was für eine Hoffnung wir haben und welche Hoffnung uns der Herr geschenkt hat. Unser lieber Vater segne euch, dass ihr das stets im Gedächtnis behaltet und dass ihr glaubt und vertraut auf sein Wort. Amen. Möchten wir mit einem Gebet abschließen. Unser lieber Vater, wir möchten dich loben und preisen, o Vater. Wir bitten dich, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens schenkst, dass wir erkennen können, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und wie reich die Herrlichkeit deines Erbes ist für die Heiligen. Darum beten wir, o Vater, und danken dir, dass du uns das alles offenbarst. Denn wir bitten dich im Namen Jesu. Amen. Amen.